Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts der Bundesfachstelle Linke Militanz. Die Bundesfachstelle wird gefördert im Rahmen von Demokratie leben, ein Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Im letzten Podcast sprach ich mit unserem Kollegen Michael Lühmann über die politischen und sozialen Konflikte in Leipzig-Konnewitz, das überregional bekannt ist als Hotspot der linksradikalen Szene. Insbesondere blickten wir auf die jüngsten Eskalationen zwischen linksmilitanten AkteurInnen und der Polizei, die auf die Räumung eines besetzten Hauses im Leipziger Osten zurückgingen. Dieses Leipziger Ereignis wurde 4 Wochen später durch das Räumungs- und Protestgeschehen in Berlin medial schon wieder überholt. Denn am Morgen des 9. Oktober 2020 wurde mit der Liebig 34 im Norden Friedrichshains eines der symbolträchtigsten Häuser der linksradikalen Szene geräumt. Hierüber spreche ich nun mit meinem Kollegen Tom Flicke, der sich unter anderem mit Hausbesetzungen in zeitgeschichtlicher und gegenwärtiger Perspektive beschäftigt. Die Räumung der Liebig wurde vom großen öffentlichen Interesse begleitet. Tom, du warst als Beobachter vor Ort. Wie fällt deine erste Analyse der Ereignisse von vergangener Woche aus?
Zunächst, hinter dieser Szene-Chiffre Liebig 34 verbirgt sich ein anarcha-queer-feministisches Hausprojekt, so jedenfalls die Selbstbezeichnung. Ein Haus übrigens, das während der überwiegenden Zeit der vergangenen 30 Jahre nicht besetzt war, sondern einen durch Mietvertrag garantierten legalen Status hatte. Nicht, also oft wurde und wird ja immer noch kolportiert, dass es sich hier um ein durchgängig besetztes Haus handeln würde, dem ist also nicht so. Ja, vielleicht nur ganz kurz, es wurde in den Wendewirren besetzt, also im Jahr 1990, erhielt aber eben schon Anfang der 1990er Jahre einen Mietvertrag und entwickelte sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten und vor allen Dingen entlang des feministischen Diskurses zu einem wichtigen Rückzugsort, einem ja politischen Frei- und Aktionsraum für die linke und linksradikale Szene. Es war, muss man sagen, ein auch wichtiger Veranstaltungsort und ist natürlich unbedingt im Verbund mit der Riga 94 beziehungsweise auch mit der Liebigstraße 14 zu sehen, die allerdings schon 2011 geräumt wurde und auch unter gehörigem Polizeiaufgebot auch erst geräumt werden konnte. Aber die Riga 94 und die Liebig 34 um den sogenannten Dorfplatz, die Kreuzung von Riga und Liebigstraße herum, bilden also hier im Friedrichshainer Nordkiez diesen berühmt-berüchtigten widerständigen Rückzugsort der linksradikalen und linksmilitanten Szene. Insofern konnte man immer schon den Eindruck bekommen, dass durch diese unmittelbare Nähe der beiden Häuser zueinander so eine Art linksradikale Bastion da vorhanden ist oder es jedenfalls einen bunten Szene-Fluchtpunkt gab im, und das ist eine ganz offensichtliche Beobachtung, im weitestgehend durchgentrifizierten Friedrichshainer, nicht nur Friedrichshainer Nordkiez, sondern im Grunde Friedrichshain überwiegend, dessen großer Teil sich zwar als hier vielleicht links und linksliberal versteht, aber zuletzt eben immer mehr zweifelte an diesen militanten Aktionen und eben immer weniger Verständnis zeigte für diese jedenfalls teilweise militante Nachbarschaft. So viel vorab, aber nun zur Räumung. Also bei aller Schwierigkeit, ein solches Protestereignis knapp zu skizzieren, denn das wollen wir hier, handelt es sich natürlich um ein komplexes soziales Interaktionsgeschehen. Ich will trotzdem versuchen, das hier so pointiert als möglich darzustellen. Bemerkenswert schien mir zunächst die relativ friedliche Räumung der Liebig 34 am frühen Morgen des 9. Oktober zu verlaufen. Es gab zwar kleinere Scharmützel am Rande der morgendlichen Solidaritäts- und Antigentrifizierungsdemo, aber zu einer eskalierenden Konfrontation zwischen Demonstrierenden und Polizei kam es nicht. Und zum Zeitpunkt der Räumung ließen sich ja dann ca. 50 Personen aus der Liebig 34 auch ohne großen Widerstand von der Polizei führen. Und überraschend war das nun deshalb, weil schon Tage und Wochen vorher eine enorme Mobilisierung stattfand. Und zwar sowohl auf Seiten der radikalen Linken als auch auf Seiten der Sicherheitskräfte, Behörden, kurzum der Polizei. Und man hier also doch eine stärkere Konfrontation schon am Morgen zum Zeitpunkt der Räumung erwartete. So ergab sich also nicht nur mit Blick auf Aufrufe und Kommentare in den einschlägigen Social-Media-Kanälen der radikalen Linken durchaus das hypothetische Bild einer lokalen, regionalen, überregionalen, ja sogar europaweiten Szenemobilisierung gegen die Räumung der Liebig. Auch das von der linksmilitanten Szene ausgegebene Motto der dezentralen Aktion führte schon im Vorlauf der Räumung zu größeren Sachbeschädigungen und zielte mit dem Brandanschlag auf die Gleisanlage der Berliner Ringbahn sogar auf eine der Schlagadern der städtischen Infrastruktur. Andererseits gewissermaßen wurden medial immer größere Zahlen der heranzuziehenden Polizeikontingente aus anderen Bundesländern genannt. Teilweise war sogar die Rede von bis zu 4000 Polizistinnen, die an jenem Tag der Räumung schließlich zum Einsatz kommen würden. Kurzum, man konnte schon den Eindruck gewinnen einer regelrechten Mobilisierungszuspitzung. Und zunächst schien es eben so, als würde die Polizeitaktik aufgehen, jedenfalls am Morgen. Denn schon wie bei der Räumung der linken Szenekneipe Syndikat in Neukölln Anfang August unterband die Polizei durch einen schon einen Tag vorher errichteten großräumlichen Sicherheitskordon um das zu räumende Haus jede Annäherung. Das ja umkämpfte Haus rückte also regelrecht aus dem Blickfeld der Protestierenden und die Polizei hatte gewissermaßen eine Festung um die Festung errichtet. Und in die konnte man dann während der heißen Phase der Räumung sozusagen auch nur mittels Anwohnernachweis gelangen. Also der relativ ruhige Morgen war trügerisch und der in der Szene als Tag X bezeichnete Tag schien keine großen Aktionen mit sich zu bringen. Aber wie gesagt, der Morgen trügte. Denn am Abend, und das vielleicht nur ganz kurz umrissen, folgte eine linksradikale Solidaritätsdemonstration, an der etwa 1500 TeilnehmerInnen ein ganz heterogenes Demonstrierendenfeld in der Berliner Mitte teilnahmen. Und man konnte den Eindruck gewinnen, dass sich nun eine ganze Menge Bewegungs- und Protestenergie entladen wollte und ja, sich zu einem ganz gewissen Teil auch entlud. Und zwar auch militant entlud. Entlud und auch entladen konnte, weil die Polizei, die auch mit etwa 1500 Personen vor Ort war, insofern war es ein ziemlich ausgeglichenes Verhältnis zwischen Protestierenden und Sicherheitskräften. Insofern als die Polizei, ganz anders als am Morgen, ja nicht nur zum Teil heillos überfordert zu sein schien mit dem Protestgeschehen, sondern das offenbar dann doch ganz anders antizipiert hatte. Und so kam es dann am Abend und in der Nacht des 9. Oktober zu teilweise, so ich das sehen konnte, heftigen Szenen einer Gewalt-Gegen-Gewalt-Eskalation zwischen Militant-Demonstrierenden und Polizeikräften. Am Rande der Demo kam es zu Sachbeschädigungen wie zerstörten Schaufensterscheiben und angezündeten Autos und folgte damit auch der ausgegebenen Taktik der dezentralen Aktion. Meine Beobachtung, kurz zusammengefasst, der überwiegende Teil der Demonstrierenden, wie gesagt, eine relativ heterogene Gruppenzusammensetzung, die meisten TeilnehmerInnen im Alter der Postadoleszenz, in ihren 20ern, wenige Ältere. Ja, diese Demonstrierenden waren zwar wütend und mit großer, wie gesagt, Protestenergie ausgestattet, aber für die Demo lässt sich meines Erachtens dann doch festhalten, was typisch ist für das Agieren linksmilitanter Gruppierungen. Sie okkupieren mit relativ wenigen Personen linke und linksradikale Protestdemos und treiben so die Eskalationsspirale voran, um eben ein destruktives Chaos zu verursachen. Und ja, es ist ihnen in diesem Fall gelungen. Andererseits, und das muss man gleichrangig sehen, reagierte die Polizei aufgrund ihrer Überforderung unangemessen und konnte also dieses Protestgeschehen eine ja lange Zeit lang nicht einhegen.
Kommen wir kurz zum generellen Thema der Hausbesetzungen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz spricht in seiner im Juli diesen Jahres herausgegebenen Studie davon, dass im Kontext des linksradikalen Kampfes um Freiraum die Entstehung linksextremer terroristischer Strukturen, Zitat, möglich erscheint. Was sagst du zu dieser Einschätzung?
Ja, also abgesehen davon, dass sich schon die unbestimmte Formulierung möglich erscheint, in ihrer Schwammigkeit für höchst problematisch halte, stimme ich ihr dieser Einschätzung auch nicht zu und fühlte mich also erinnert an die Hausbesetzungen 80, 81. Nicht, dass ich damals dabei gewesen wäre, aber man kann es natürlich in den Quellen nachlesen. Und zwar wurde damals auch eine Verbindung seitens der Politik konstruiert zwischen linksalternativem und linksmilitantem Milieu einerseits und Terrorismus andererseits, jedenfalls für das Feld der Hausbesetzungen. Und natürlich ist diese Verbindung auch ein wenig das Angstthema der deutschen Politik schon seit Anfang der 1970er Jahre. Aber was ist damals konkret passiert? Franz Josef Strauß, damals Kanzlerkandidat, stellte wiederholt die pauschal kriminalisierende Behauptung auf, dass es eben diese enge Verbindung zwischen Häuserkämpferinnen und Terrorismus gebe. Es war dann aber das Bundeskriminalamt, das ihn eines Besseren belehrte, in dem es 1981 in einer herausgegebenen Häuserkampfstudie eindeutig konstatierte, dass es hier kaum Verbindungen gibt. Und auf Landesebene, denn wir sind ja in Berlin, jedenfalls damals für West-Berlin, war es der ja auch hochumstrittene CDU-Innensenator Heinrich Lummer, der behauptete, die Berliner Häuserkämpfe seien durch, so sagte er damals, terroristische Reisekader entzündet worden. Aber auch das konnte das BKA entkräften. Was will ich damit sagen? Man muss vorsichtig sein mit solch inkriminierenden Äußerungen und sicherlich muss man unterscheiden, ob das seitens des Bundesamtes für Verfassungsschutz oder seitens der Politik geäußert wird. Trotzdem gilt mehr nach den Konfliktursachen zu fragen, denn sich mit solchen sicherheitspolitischen Hardliner-Aussagen profilieren zu wollen. Das Berliner Landesamt für Verfassungsschutz hat 2019 festgehalten, dass die ja 2020 anstehenden Räumungen von besetzten Häusern zu vermehrter Massenmilitanz führen würden. Zumindest bis jetzt, und natürlich muss man das immer im Kontext der Corona-Krise sehen, ist das nicht der Fall gewesen. Ne? Also nochmal die Räumung der Kneipe Syndikat im August, jetzt die Räumung der Liebig und es sind noch andere große traditionsreiche Projekte, wie etwa der Jugendclub Potze, der geräumt werden soll. Es ist schlicht falsch zu behaupten, es würde zu Massenmilitanz kommen. Natürlich zieht die Räumung eines solchen überregionalen Szeneprojektes wie die Liebig eine enorme Gegenwehr auf sich, aber von einer signifikanten Erhöhung linker Militanz würde ich nicht sprechen.
Kommen wir wieder zurück zur Liebig 34. Wie ordnest du die Liebig denn als eines der letzten besetzten bzw. ja nun geräumten Häuser Berlins zeitgeschichtlich in die lokale und überregionale Entwicklung von Hausbesetzungen ein?
Ja, das kann man, glaube ich, relativ knapp beantworten. Und es klang ja auch teilweise schon an. Wir haben also mit der Liebig 34 eines der letzten Häuser der linken und linksradikalen Szene und auch des linksalternativen Milieus, das, wie gesagt, 1990 mehr als 150 Häuser während der Wendewirren besetzt hatte. Und auch, wie gesagt, es war lange Zeit legalisiert. Trotzdem war es eben dieser ja widerständige Szene-Rückzugsort, der doch auch im Viertel so einen gewissen Kontrapunkt, also sozialen, subkulturellen und aber eben auch ökonomischen Kontrapunkt darstellte, ganz zu schweigen sozusagen von der Ideologie. Hausbesetzungen sind ein Phänomen, das es seit Anfang der 1970er Jahre in Deutschland gibt. Wir haben Anfang der 1970er eine erste große Welle, da ist besonders Frankfurt auf der Hausbesetzerbühne in Erscheinung getreten. kommt es 80/81 zu einem zweiten Kulminationspunkt der Hausbesetzerinnen-Szene. Also A, die Kontextfaktoren stimmten, denn Berlin fand sich, Ironie der Sache dabei, 1981 in einer veritablen politischen Krise, die auf ja einen Immobilienskandal fußte. Also es war sozusagen auch ein politisches Machtvakuum. Und B kommt hinzu, dass viele Häuser in Westberlin leer standen, Spekulationsobjekte waren oder der Flächensanierung harten und andererseits aber eben ein enormer Wohnungsmangel herrschte und sich verschiedene soziale Gruppen dagegen wehrten und es also hier auf dem Höhepunkt zur Besetzung von auch etwa 160 Häusern kam. Diese Hausbesetzerinnenwelle wurde aber dann doch auch recht bald wieder beendet durch stabile politische Kontextfaktoren und durch auch viele Legalisierungen. Es war im Grunde ganz ähnlich 1990, auch die im Zuge dieses politischen Vakuums besetzten Häuser, eben dann in Ostberlin, in Prenzlauer Berg, in Mitte, in Friedrichshain und oft waren es auch teilweise alte Besetzerkämpfen, die aus Kreuzberg oder Schöneberg in den Osten eilten. Aber eben auch hier war es so, dass viele Häuser dann, als die Wiedervereinigung erfolgte und die sozusagen politische und aber auch polizeiliche Durchgriffsmacht wiederhergestellt war, legalisiert wurden. Vor diesem zeitgeschichtlichen Hintergrund ist also das, was wir heute sehen an Hausbesetzungen, an partiellen Hausbesetzungen, wie zum Beispiel in der Riga 94, auch kein in Gänze besetztes Haus, sondern teilbesetzt. Nur noch ein Relikt, so scheint es jedenfalls auf den ersten Blick, dieser großen bewegten Zeit. Andererseits haben wir einen enormen sozialen und ökonomischen Druck auf dem Wohnungsmarkt und alles, was mit dem Phänomen der Gentrifizierung verbunden ist, also der Aufwertung von ganzen Wohnvierteln, die eben ursprünglich grosso modo alternative Rückzugsorte gewesen sind. Also mit dieser Aufwertung verbunden ist auch eine enorme soziale Verdrängung und es werden die sozialen Konflikte jedenfalls auf diesem wichtigen Feld des Lebens zunehmen.
Wie beurteilst du denn den medialen Umgang mit Hausbesetzungen im Allgemeinen und jetzt natürlich auch mit dem Hintergrund der Liebig in Bezug auf diese jüngsten Ereignisse im Besonderen?
Ja, das ist wirklich ein ganz eigenes Kapitel, wenn man die letzten Tage verfolgt hat, wie diese Räumung medial verfolgt, eingeordnet und bewertet wurde, konnte man aus dem Staunen teilweise gar nicht herauskommen. Vor allen Dingen, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk teilweise doch auch tendenziös Bericht erstattete. Denn man geht doch davon aus, dass redliche journalistische Grundsätze es nach sich ziehen, relativ ausgewogen zu berichten. Und im Falle eines öffentlich-rechtlichen Senders war es sogar vor der Räumung der Liebig 34 schon so, nämlich in diesem Fall in Bezug auf die Riga 94. Aber eigentlich um diesen ganzen Rückzugsort, um den Dorfplatz, war es also in diesem Fall so, dass es eine so auffällig einseitige Berichterstattung gewesen ist, dass man sich eigentlich nur fragen konnte, wie etwas, derartiges abgesegnet werden konnte. Natürlich gibt es enorme Probleme in der Nachbarschaft. Es gibt also Sympathiebekundungen mit der Riga 94, mit der Liebig 34. Andererseits aber auch eben Ablehnung und Konflikte in diesem Nachbarschaftsmilieu. Aber diese Komplexität wurde und wird oft eben nicht abgebildet in den Medien und auch nicht von Medien, von denen man meint, dass sie eigentlich seriös Bericht erstatten. Aber um nochmal auf die Liebig 34 zu kommen, also für ganz unglücklich, hielt ich das Vorgehen der Polizei nach der Räumung in sozusagen einer gewissen Zeittaktung Journalistentrupps durch das geräumte Haus zu führen und also der breiten und natürlich oft sensationslüsternen Öffentlichkeit hier also etwas vorzuwerfen und gewissermaßen diesen Nachrichtenvoyeurismus zu bedienen. Und natürlich hat die Öffentlichkeit ein Interesse an diesem Haus. Es macht allerdings einen Unterschied, ob man das von außen zeigt oder ob man Sicherheitsvorkehrungen, die im Haus getroffen wurden, zeigt oder ob man die Privaträume, die natürlich nicht besenrein übergeben werden wollten, bis in den letzten Winkel ausleuchtet. Also das schien mir sowohl seitens der Polizei als auch seitens der ganz unterschiedlichen Medien äußerst unglücklich gewesen zu sein.
Zum Abschluss dieser Folge habe ich noch eine letzte Frage an dich, Tom, nämlich welche Entwicklungen linksradikalen Protests im Aktionsfeld Häuserkampf erwartest du angesichts des enormen sozialen und ökonomischen Drucks, gerade auch in den urbanen Zentren?
Ja, das haben wir ja nun auch schon kurz angerissen. Also erstens nochmal und ganz kurz zusammengefasst, glaube ich, dass dieser von dir auch richtig genannte soziale und ökonomische Druck zunimmt, es zu einer stärkeren Verdrängung führt und entsprechend auch größere und stärkere soziale Kämpfe daraus resultieren. Und das haben wir ja in den letzten Jahren schon gesehen, als etwa zahlreiche Protestinitiativen, etwa gegen die Deutsche Wohnen, einer der großen Immobilienakteure in Berlin, mobilisiert haben und dort auch mehrere 10.000 Menschen auf die Straße gegangen sind. Und seitens des Akteurs Politik wurde reagiert mit dem Mietendeckel, Bundesebene, die Mietpreisbremse schon vorher etabliert. Trotzdem, so jedenfalls scheint es mir, ist das nur ein bis dato jedenfalls geringer Ventileffekt. Es muss also noch sehr viel mehr passieren auf dem Feld des sozialen Wohnungsbaus, des Wohnungsbaus insgesamt, der auch sozialverträglichen und gerechten Verteilung von Wohnungen. Und mir scheint hier sozusagen eine gute Mischung, eine gute Lösung, eine gute Mischung nämlich aus Wohnungsbestand im Besitz der Stadt, im kommunalen Besitz sozusagen und ein Teil durchaus auf dem freien Wohnungsmarkt. Und einer der größten Fehler der Stadt Berlin in den 90er Jahren und auch noch in den 2000ern ist sicher gewesen, einen Großteil des eigenen kommunalen Immobilienbestandes an private Investoren und große Immobilienfirmen veräußert zu haben und damit einer Gentrifizierung besonderen Ausmaßes Vorschub geleistet zu haben, beziehungsweise sich dadurch der Regulierungs- und Steuerungsmöglichkeiten beraubt zu haben.
Vielen Dank, Tom, für deine Einschätzungen und Antworten über die Räumung der Liebig 34 und auch für deine ersten Einblicke in die Historie des Häuserkampfes bzw. der Hausbesetzungen in Berlin. Wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe ZuhörerInnen, einen genauen Überblick über die Geschehnisse liefern konnten. In der nächsten Folge des Podcasts der Bundesfachstelle Linke Militanz wollen wir dann über die historische Entwicklung des Häuserkampfes und auch über die jüngsten Ereignisse in Leipzig-Konnewitz und Berlin-Friedrichshain sprechen und diese miteinander vergleichen. Sollten Sie Fragen oder Kritiken haben, freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen an kontakt@linke-militanz.de. Wir danken Ihnen fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal. Das Gespräch stellte keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen allein die Autorinnen die Verantwortung.